Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Die Sonne scheint wieder fast so ein bisschen durch die dunklen Wolken. Ein schöner Sonntagmorgen. Ich freue mich, dass ihr heute aufgestanden seid, hierher gekommen seid. Und mein heutiges Predigtthema wird sein, wer mit Gott über Menschen spricht, lernt mit Menschen über Gott zu sprechen. Und ich hoffe, dass uns das ein bisschen so aufgeht, wie das funktioniert bei der Predigt. Ich bitte euch, wer eine Bibel dabei hat, aber ich glaube, du hast sie auch auf der Folie. Es geht um den Text aus Matthäus 9, Vers 36. Wer eine Bibel hat, kann es gerne selber auch mitlesen, ansonsten an der Wand. Matthäus 9, Vers 36 bis 38. Also ich beginne vielleicht auch bei Vers 35 wegen dem Zusammenhang. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Jesus war tief getroffen, war tief berührt, als er in seiner Zeit die Menschen angeschaut hat, eine große Volksmenge, und gesehen hat, dass sie alle ihre eigenen Wege gingen. Und wenn man das wörtlich übersetzt, dieses dass er empfand, dass er Mitleid empfand, wörtlich übersetzt, steht da eigentlich, dass es Jesus die Eingeweide umgedreht hat. Also was ganz Schmerzhaftes. Wenn man sich das vorstellt, dass die Eingeweide sich umdrehen würden bei uns im Bauch, das wären nicht nur Bauchschmerzen, das wären fürchterliche Schmerzen. Als Jesus die Volksmenge gesehen hat, alle gehen ihre Wege, hat er fürchterliche Schmerzen empfunden. Es war für ihn schrecklich. Und ja, wir würden vielleicht eher sagen, es hat ihm auf den Magen geschlagen oder es stach ihm ins Herz, aber das ist eigentlich gar nicht so intensiv, wie Jesus das wirklich erlebt hat. Es tat ihm wirklich richtig weh. Und man muss sich das vorstellen, das sind Menschen gewesen, in seinem Ebenbild geschaffen. Er hat sie geschaffen. Wegen der Liebe zu ihnen ist er ja auf die Erde gekommen, um sie zu retten letztendlich. Herabgekommen vom Vater, wo es ihm so gut ging, wo er in absoluter Gemeinschaft mit dem Vater war. Er geht hinein in diese Welt, wo die Menschen alle ihre Wege gehen, aus Liebe zu den Menschen. Und es berührt ihn zutiefst zu sehen, wie sie alle auf ihren Wegen unterwegs sind. Und dann kommt er und alle wollen nichts von ihm wissen. Fürchterliche Situation, wenn man sich das so vorstellt. Wir haben letztens, vor ein paar Tagen, haben wir diesen Johannesfilm hier in der Gemeinde angeschaut. Es waren leider nur wenig Leute da. Ihr habt total viel verpasst. Weil, wenn man das Wort Gottes liest, man kann sich vieles so vorstellen in seinem Kopf. Aber manchmal ist es auch hilfreich, wenn man einen Film anschaut, wo das einfach, wenn man das sehen kann, wie Jesus rumläuft, hunderte von Menschen um ihn herum. Und ich fand's, für mich war dieser Film so ergreifend, weil ich nochmal ganz neu gesehen habe, wie Jesus um die Menschen sich bemüht hat, wie sehr er die Menschen geliebt hat, wie er an sie rangegangen ist und diese Ich-Bin-Worte gesprochen hat zum Beispiel. Hör mal, ich bin doch der Weg zum Vater. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin doch der gute Hirte, den ihr sucht, der überall im Alten Testament vorausgesagt wurde. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit, wo alle immer sagen, aber was ist schon Wahrheit? Ne? Ich bin die Wahrheit und das Leben. Alle suchen nach echtem Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Aber für die meisten Leute war es damals, ja, es war vielleicht nicht mehr als so wie heute der Fernseher oder das Internet für uns ist. Es war recht unterhaltsam, in der Nähe von Jesus sich aufzuhalten. Da ging richtig was. Tote wurden auferweckt, Blinde wurden sehend, Arme und Krüppel wurden gesund, Kranke und Krüppel, sie wurden gesund gemacht. Das war toll, das anzugucken. Das war wie zu einer tollen Veranstaltung zu gehen. Da passierte richtig was und man war so richtig euphorisch dabei. Aber zu sehen, warum macht derjenige das eigentlich, der da sagt, er ist der Sohn Gottes? Und ihn wirklich lieb zu gewinnen, da waren nur ganz wenige, die wirklich das verstanden, dass er der Sohn Gottes war und dass er gekommen war, um zu suchen und zu retten, was verloren war. Jesus war zutiefst betroffen davon, dass sie alle ihre eigenen Wege gingen. Es war fürchterlich für ihn. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus genauso tief betroffen ist und dass es ihm die Eingeweide umdreht, wenn er sieht, wie unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familienmitglieder, die Leute in Emmendingen, die Leute in unserem Umfeld genauso auch ihre eigenen Wege gehen. Er leidet darunter. Unser christliches Abendland, das ist eigentlich kein christliches Abendland mehr. Wir sind geprägt vom Säkularismus letztendlich und vom Neuheidentum. Gut und Recht ist was so die Mehrheit als Gut und Recht empfindet. Und da sucht sich jeder so seinen eigenen Weg letztendlich. Und dabei entsteht ein recht großes Wirrwarr. Es gibt viele Wege, es gibt keine Wahrheit mehr. Und es gibt sehr große Probleme, genau deswegen. Und diese Probleme, die fangen an bei kaputten Ehen, kaputte Familien, kaputte Kinder. Und das erstreckt sich in unser ganzes Land, in ganz Europa, auf der ganzen Welt letztendlich. Da fängt's an, in den Keimzellen. Ich habe im Deutschen Ärzteblatt einen Artikel gelesen, da stand, dass bald jeder zweite Erwachsene in Deutschland inzwischen mindestens einmal in seinem Leben psychisch krank wird. Allein durch Veränderungen im Gesundheitssystem könne diese Entwicklung nicht gestoppt werden. Es muss insbesondere gelingen, unser Leben zu entschleunigen und den Stress auf ein gesundes Maß zu reduzieren. Dazu benötigen wir eine breite Debatte, wie wir künftig leben können. Was denkt ihr, wenn ihr das hört? Also, wie können wir leben? Die Leute der Welt fragen, hey, wie können wir denn leben? Wir wissen, wie man leben kann. Das steht alles hier drin. Wir haben es erfahren, wir haben es erkannt. Wir wissen es. Sie brauchen eine breite Debatte darüber. So die Ministerin. Nach ihren Angaben sind psychisch bedingte Krankenhausaufenthalte in Deutschland seit 1990 um 65% angestiegen. Das muss man sich mal vorstellen. Die Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Krankheiten lag 2010 bei 53,5 Millionen Tagen. Rund 20 Millionen Tage mehr als noch 10 Jahre zuvor. Also es geht so aufwärts. Die Zunahme psychischer Erkrankungen ist nach Steffens Ansicht durch eine erhöhte Grundbelastung sowohl im Alltag als auch im Berufsleben begründet. So führe eine ständige Erreichbarkeit zu einer Überforderung der Menschen. Gleiches gelte für die damit verbundene Informationsflut. Es gäbe auch im Urlaub für viele keine Zeit des Abschaltens mehr und keine Möglichkeit zur Regeneration. Das betreffe schon Kinder, deren Terminkalender heute voller ist als der von Erwachsenen vor wenigen Jahren, sagt die Ministerin. Die Menschen suchen sich ihre eigenen Wege und gehen daran selbst kaputt. Das kann man eigentlich nur dazu sagen. Und Jesus sagt dazu, hey, das mit den Menschen, das ist eigentlich wie mit den Schafen, die keinen Hirten haben. Es ist genau gleich. Und in meiner Zeit in Brasilien, ich war da ja mal auf einer Missionsstation für ein Jahr und dann nochmal für einige Monate, da gab es eine große Schafherde und die musste versorgt werden und ich musste mich auch oft um diese Schafe kümmern. Und manchmal ist es echt hilfreich, wenn man so wie so einen Feldversuch hat, sehen kann, wie ist das eigentlich, eine Schafherde zum Beispiel? Oder wie ist es auch mit der Ernte, da komme ich später auch noch drauf. Das sind Dinge, wo wir manchmal gar nicht mehr so recht das verstehen. Aber ich habe da einiges lernen dürfen und möchte euch einfach mal ein bisschen mit hineinnehmen, wie ist es mit Schafen? Es gibt einen Naturforscher, Konrad Gessner, er hat mal ein Buch geschrieben, ein Tierbuch, 1669, ist ganz alt, aber ich denke trotzdem ganz aktuell. Er hat das so schön geschrieben. Ein Schaf ist ein mildes, einfältiges, demütiges, stilles, gehorsames, furchtsames und närrisches Tier. Ohne einen Hirten verlaufen Schafe sich bald und sind ganz irrig. Wenn eines sich verläuft oder verfällt, so stürzen sich die anderen alle hernach. Und es stimmt. Ein Schaf kann nicht zwischen essbarer und Giftpflanze unterscheiden. Wildschafe vielleicht, aber die Schafe, wovon Jesus spricht, das sind Schafe, die einen Hirten haben, die können das nicht. Es braucht den Hirten, der den Stab hat mit dieser Schaufel dran, der diese Giftpflanzen aussticht und irgendwo hin tut, wo die Schafe nicht drankommen. Was sich sonst den Magen dran verdirbt, vielleicht sogar stirbt. Und wenn es beim Hirten ist, das Schaf, dann sind da keine Giftpflanzen. Die hat die Hirte alle ausgestochen. Da gibt's keine. Wenn es aber sich wegbewegt von der Herde, wegbewegt vom Hirten, da sind Giftpflanzen. Der Hirte kann nicht überall sein. Aber wenn es weit weg ist, das ist so eine Sache, genau. Es wird lebensgefährlich für das Schaf. Und Jesus vergleicht uns wirklich nicht ohne Grund genau mit solchen Schafen, weil wir da unheimlich viel für uns selber von lernen können. Nur bei dem guten Hirten sind wir letztendlich auch in Sicherheit. Wenn wir vom guten Hirten uns entfernen, ein bisschen, ja nur so ein kleines bisschen, das kann man jetzt hier mal zulassen, es wird gefährlich für uns. Und das will Jesus eigentlich damit uns sagen. Wir sind uns selbst überlassen dann. Nur in Jesus ist auch die wirkliche Fülle zu finden. Unfassbare Liebe und echte Freude. Jesus sagt selber, ich bin die Tür. Ich bin diese Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Echte Weide, wo keine Giftpflanzen drin sind. Und Paulus schreibt in Kolosser 2, Vers 10, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Also es gibt keine schönere Wiese als die, wo Jesus als der gute Hirte mitten in der Mitte ist und wir uns drum sammeln sollen. Da ist keine bessere. Das sieht nur so aus. Manchmal für uns. Aber zurück zu den Schafen. Ohne Hirten sind sie schutzlos ihren Feinden ausgeliefert. Schafe haben viele Feinde, die sind ein Leckerbissen. Selbst wir mögen Schafe, wenn sie gut zubereitet sind. Es gibt Hunde, wilde Hunde, Füchse. Es gibt Raben, es gibt Bären, es gibt Löwen, es gibt Jaguare, es gibt alle möglichen Raubtiere. Sie holen sich Schafe, wenn sie nur dran kommen. Und als David, der auch als Hirte unterwegs war, gesagt hat, ich habe mit Bären und Löwen gekämpft, als er mit Saul geredet hat, als es da drum ging, den Goliath jetzt zu besiegen, da hat er das nicht nur so dahergelabert, sondern er wusste, wovon er spricht. Man kann bei YouTube, wenn man mal eingibt, Herde, Schafe, irgendwas, habe ich einen Film gesehen, da waren Hirten und da kam wirklich ein riesiger Bär an zu der Hirte und die Hunde sind dann zu den Bären, haben ihn angekläfft und die zwei Hirten mit Stöcken sind hinter den Bären hergelaufen. Ein riesiger Bär. Also das ist Realität und das hat der David so erlebt. Und das ist auch unsere Realität. Vor allem die Schafe, die ein bisschen Abstand zur Herde einnehmen, ein bisschen Abstand zum Hirten, die sind besonders gefährdet. Die holt der Löwe sich als erstes. Und das lässt sich zum einen auf alle Menschen übertragen, weil letztendlich alle Menschen, die Jesus nicht als ihren Retter annehmen, die sind unterwegs auf dem roten Teppich, den der Teufel ihnen ausgelegt hat. Hey, lauft hier, das ist der Weg. Und am Ende wartet das ewige Verderben auf sie. Aber auch auf uns Christen lässt sich's übertragen. Wenn wir nicht in Jesus bleiben, sind wir in Gefahr. Weil da wartet der Löwe, der brüllende Löwe auf uns, der uns verschlingen möchte. Wenn wir nah beim Herrn sind, dann kann uns nichts passieren. Wenn ein Schaf sich von der Herde trennt und dem sich sorgenden Hirten verlässt, ist die Gefahr groß, dass es durchdreht und ganz kopflos wird. Das ist auch so eine Eigenart bei Schafen. Das rennt in die Richtung. Es ist völlig verwirrt. Es kann keinen klaren Weg mehr finden. Sie sind wirklich ein bisschen verrückt. Wenn man sie dann fangen will, es ist gefährlich für das Schaf. Es ist richtig gefährlich. Es rennt und schaut gar nicht mehr, wo es herrennt. Da ist irgendein Loch, es bleibt hängen, es bricht sich die Beine, es bleibt liegen. Oder es springt irgendeine Klippe runter. Oder es bleibt in den Dornen hängen. Womit es wieder ein gefundenes Fressen für die Raubtiere wird. Warum ist das passiert? Weil es weg ist vom Hirten. In Römer 1, Vers 21 steht, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sagt Paulus über die Menschen. Und genau das ist es letztendlich. Die Leute werden ein bisschen verrückt. Sie kriegen Ideen. Gender ist für mich so ein Thema. Das ist wie ein Schaf, was nicht mehr weiß, wo es herrennt. Und es ist weit weg vom Hirten. weit weg davon, vernünftig zu werden. Schafe benötigen dazu Pflege. Die Klauen müssen immer mal geschnitten werden, weil die Schafe müssen oft weite Wege laufen. Und wenn man sich nicht um die Klauen kümmert, dann kann es gefährlich sein. Wir haben einmal dann ein Lamm gesehen, das humpelte, lief humpelnd übers Feld. Und dann sind wir hinterher und es ließ sich auch fangen. Und dann haben wir nachgeschaut, was ist da los? Und es hatte zwischen den Klauen hatte es einen kleinen Riss und es hatte sich entzündet. Und da war schon ein richtiger Eiterbeutel und da waren Maden drin. Und dann haben wir die ganzen Maden rausgeholt und den Eiter rausgeputzt und haben Blauspray drauf gemacht. Das ist so ein Desinfektionsspray. Das ist auch so blau dann hinterher. Haben das neu verbunden, haben das Schaf wieder losgelassen. Es humpelt noch ein paar Tage, aber es hat sich wieder erholt und ist groß geworden, ein großes Schaf. Vielleicht lebt es immer noch, ich weiß es nicht. Ich hoffe. Vielleicht ist es auch mittlerweile gegrillt worden. Aber das wird dieses Bild halt jetzt überstrapazieren. Sich selbst überlassen, wäre dieses Schaf auf jeden Fall gestorben. In Brasilien ist es mit Infektionen noch viel schlimmer. Diese Infektion, die hätte sich von hier, von diesem kleinen Fleck, hätte sie sich bis ins ganze Bein hinein ausgebreitet. Das ganze Bein wäre voller Maden gewesen. Und irgendwann das ganze Schaf, und das Schaf wäre daran auf jeden Fall gestorben. Auf jeden Fall. Und ich glaube, irgendwo ist es doch mit der Sünde auch so, oder? Es fängt immer so klein an. Ein Gedanke, ja. Ein Gedanke ist nicht so schlimm. Es fängt klein an, aber es wird immer größer. Kinder, Miri ist jetzt schwanger und das ist wunderbar. Aber wenn man weiterdenkt, sie kommen auf die Welt so lieb, so rein, so süß, so klein, sie, wunderbare Sache, alle freuen sich, alle Menschen sind berührt, wenn sie so ein kleines Baby sehen. Aber die Erbsünde ist doch da. Und irgendwann fängt das Kind an, sich gegen die Eltern aufzulehnen. Nein, ich will nicht. Das kommt bei jedem Kind. Es gibt kein Kind, das anders unterwegs ist. Es kommt der Tag, wo es sich gegen Gott auflehnt. Und letztendlich steht in der Bibel, dass genau das Problem der Menschheit ist, die Sünde. Und dass wir deswegen alle sterben müssen, weil wir sündigen. Und die Bibel ist da so klar. Sie macht da irgendwie keinen Hehl raus, sie versteckt das nicht, sondern sie legt das ganz offen. Hey, das ist so bei euch. Das ist doch euer Problem. Deswegen läuft doch alles schief. Aber die Bibel zeigt nicht nur auf die Sünde, sondern sie zeigt den Weg daraus. Und das ist das Wunderbare an der Bibel und deswegen liebe ich sie letztendlich auch so und liebe Jesus, weil er ist derjenige, der uns hinausführt. Wie bei dem Lamm, es gibt nämlich Rettung aus dieser, ich sag jetzt mal, madenbesetzten Todesspirale. Das Schaf wäre dran gestorben. Genauso sterben wir alle an unserer Sünde. Egal wie gut wir vielleicht versuchen zu leben, wir sterben dran. Aber es gibt Rettung aus der madenbesetzten Todesspirale und die heißt Jesus Christus. Und wir wissen das alle, aber wir müssen es auch immer wieder neu sagen, weil es so wichtig ist, dass wir es immer wieder wirklich verstehen. Gottes Sohn aus Liebe zu allen Menschen, zu mir und dir, auf diese Welt gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Und er hat die madenbesetzte Todesspirale überwunden, als Erster, als Einziger. Und er möchte uns das auch überwinden lassen, indem er uns das ewige Leben schenkt, wenn wir an ihn glauben. Er hat dieses Blauspray quasi in der Hand und möchte es auf unsere Wunden sprühen, damit diese ganzen Maden, diese Sünden, dass sie abgewaschen werden. Und er ruft dich. Er ruft uns immer wieder. Sieht, wie wir letztendlich humpelnd über die Wiese laufen und gar nicht uns dahin schleppen. Und er weint darüber. Er findet es schrecklich. Er findet es fürchterlich, wie wir unterwegs sind, wir Menschen. Und deswegen ist er gestorben dafür. Deswegen hat er die Lösung, das Blauspray, und möchte uns helfen. Und er weiß alles über dich. Er weiß alles Gute, was du gemacht hast. Er weiß aber auch alles Schlechte. Er kennt dich in- und auswendig. Und doch ruft er dich. Er wird nicht sagen, nein, du bist zu schlecht. Also du bist jetzt wirklich eine, du hast so schlimm gesündigt, das geht nicht. Jesus ist nicht so. Und Jesus packt uns sogar manchmal recht feste. Dieses Schaf mussten wir auch fest anfassen, damit es nicht anfängt zu zappeln und sich wieder unserem Griff entwindet. Und dieses Packen, wenn Jesus uns packt manchmal, das kann ein bisschen schmerzhaft sein. Aber dann sollten wir uns nicht diesem Griff entwenden, weil genau dieser Griff errettet uns, erheilt uns, erreinigt uns. Und Jesus ist nicht gekommen für die Gesunden, sondern er ist genau gekommen für die Kranken. Schafe, die keinen Hirten haben, verenden elendig. Bei dem Lamm war es nur so eine kleine Operation, das war gar nicht so ein großes Ding für uns. Aber für das Lamm bedeutete es letztendlich, dass es das Leben geschenkt bekam. Und ja, ich fordere euch einfach auch auf, also alle, die dieses Leben noch nicht haben oder sich da nicht so sicher sind und nicht so genau wissen, was ist damit, lasst euch dieses Leben schenken. Jeder darf dieses Leben haben, jeder soll dieses Leben haben. Jesus will es so, aber du musst es annehmen. Und alle, die dieses Leben schon geschenkt bekommen haben, vergesst nicht, da draußen sind noch so viele Schafe, die dieses Leben nicht haben. Als Jesus nämlich die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ich hoffe, ihr seid jetzt so ein bisschen mit reingestiegen, wie das ist mit Schafen, die keinen Hirten haben. Es ist was Fürchterliches. Und trotzdem bei dieser Stelle, ich habe mich jetzt gefragt, wie meint Jesus das eigentlich hier? Schafe, die keinen Hirten haben. Gab es denn zur damaligen Zeit überhaupt keine Hirten? War da wirklich niemand? Wenn ich mich nicht irre, haben die Propheten 400 Jahre geschwiegen. Aber war da niemand, der Gottes Wort kannte? Die hatten doch die Tora vorliegen. Da gab's Schriftgelehrte, da gab's Pharisäer, da gab's Priester. Sie hatten die Tora in der Hand. Sie hatten Gottes Wort. Sie hatten den Weg letztendlich vorliegen, den sie gehen sollen. Zum frischen Wasser, zur Quelle. Da stand alles drin, was Jesus gesagt hat, hey, der bin ich. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der, der kommen soll, der Sohn Davids. Sie hätten es wissen können. Aber was war hier los? Wenn man das Alte Testament aufschlägt, in Hesekiel 34, ich möchte es nicht alles lesen, das ist ein größerer Abschnitt, ich habe es so ein bisschen zusammengefasst. Da liest man, dass die Hirten, die sich eigentlich kümmern sollten, sich selbst weideten, anstatt sich um die Herde zu kümmern. Letztendlich waren es alles Egoisten. Ihnen ging es eher so um ihre eigenen Interessen, um ihre eigene Haut, um ihr eigenes Wohl und um ihr eigenes Ansehen. Sie griffen letztendlich den ganzen Profit ab, der so in dieser Gesellschaft damals abzugreifen war. Das war gut, Geld verdienen. Und sie aßen auch nur das Beste, das steht von gemästeten Tieren. Sie waren regelrechte Gourmets wahrscheinlich und sie waren immer totschick und modisch gekleidet. Das steht von Wolle. Wolle war schon sehr gute Kleidung. Aber sie kümmerten sich nicht um die Menschen, die sie umgaben und für sie, die doch eigentlich einen Auftrag hatten. Sie stärkten nicht die Schwachen, sie heilten nicht die Kranken. Sie kümmerten sich nicht um die Verwundeten. Und Verstoßene und Verachtete waren ihnen eigentlich egal. Anstatt diesen zu helfen und sie wirklich herauszureißen aus diesem Elend, was sie erlebten und was für sie Realität war, taten sie das Gegenteil. Sie herrschten böse über sie, ihnen waren sie egal. Und sie zeigten ihnen nicht, wo die frische grüne Weide ist. Jeremia schreibt in Kapitel 50, Vers 6. Möchte ich kurz vorlesen. Mein Volk war wie verlorene Schafe. Ihre Hirten haben sie auf Abwege geleitet, auf den Bergen sie irregeführt. Sie gingen von Berg zu Hügel, haben ihren Ruheplatz vergessen. Fürchterlich. In diese Situation kam Jesus jetzt hinein. Genau in diese Situation. Und Jesus sagt, mein Volk war wie verlorene Schafe, die ihren Hirten verloren haben. Mein Volk ist völlig falsch unterwegs. Und ich wollte eigentlich bei dieser Predigt hier nur ein bisschen rausarbeiten, wie damals so die Situation war, und dann schnell zu diesem Vers 37 kommen, wo dann die Jünger so direkt angesprochen werden. Und ja, das ist dann ja eher was für uns. Das andere ist ja damals halt so, ja, das ist ein bisschen geschichtlicher Hintergrund zu diesem Text. Aber irgendwie komme ich nicht drum herum, zu glauben, dass dieser Vers 36 auch sehr viel für mich bedeutet und auch vielleicht für so manchen von euch, weil er eine ganz klare Botschaft hat. Jesus ist der gute Hirte, das ist klar. Er ist aber nicht der einzige gute Hirte. Er ist der Weg, natürlich. Aber es gibt einen gewissen Hirtendienst. Es gibt den Hirten hier in der Gemeinde. Herr Waldemar, er hat einen Hirtenstab bekommen von euch. Aber ist der einzige Hirte? Ich will nicht sagen, es gibt neben Jesus noch jemanden. Da darf mich jetzt keiner falsch verstehen. Aber es gibt einen gewissen Hirtendienst an der Menschheit, glaube ich. Und ich möchte euch versuchen, das irgendwie zu erklären, wie ich das verstehe. Jesus kam in die Welt und hielt den Hirten Israels letztendlich ihren ganzen versäumten Auftrag und ihre Heuchelei vor. Und das steht in Lukas 11, Vers 52, wehe euch, Gesetzgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid noch nicht mal hineingegangen und die, welche hineingehen wollen, habt ihr daran gehindert. Das sind total ernste Worte, die ich mir auch sagen muss. Und Jesus selbst zeigte dann wirklich, was der echte Hirtendienst ist. Dienen an der Menschheit bis zum Äußersten. Und Jesus ist doch derjenige, dem wir nachfolgen. Wir sind doch seine Jünger, oder? Und wenn man sich überlegt, was ist eigentlich ein Jünger? Ist ein Jünger, der einfach nur staunt über den Meister und einfach nur sitzt und sagt, wunderbar, du bist so großartig? Ja, das ist ein Jünger, aber ein Jünger ist auch noch mehr. Ein Jünger ist jemand, der lernt von dem Meister, der quasi eine Kopie des Meisters wird, der das, was der Meister sagt, auch selber sagt, der das, was der Meister lebt, auch selber lebt. Das war dieser Jüngerdienst, das war dieses rabbinische Prinzip bei den Juden damals. Der Rabbi saß da, die Jünger saßen um ihn herum und sie haben geredet. Wie denkst du darüber? Was mache ich in so einer Situation? Damit es in die Praxis hineinfließt. Und sie sollten hinter genauso wie der Rabbi auch das lehren. In Matthäus 11, Vers 29 sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist sogar eine Verheißung drauf. Jesu Joch mündete im Kreuzestod. Das müssen wir nicht wiederholen. Das können wir gar nicht wiederholen. Das brauchen wir auch nicht wiederholen. Das ist wunderbar. Es ist ein für alle Mal geschehen. Ein für alle Mal. Aber Jesu Joch war dieser Hirtendienst an den Menschen, der aus Liebe zu den Menschen auf alles verzichtet hat. Und er lebt letztendlich für die Sendung. Ich kann es immer wiederholen. Gekommen zu suchen und zu retten, was verloren war. Das war sein Lebensinhalt. Alles, was ihn ausmachte, alles, was er machte, das stand unter diesem Motto letztendlich. Und er ist doch unser Vorbild. Lernt von mir, hat er gesagt. Lernt von mir. Sollen wir uns von ihm abschauen und auch so leben. Und Gott lässt die Menschen nicht einfach ihre eigenen Wege gehen, sondern er hatte immer Hirten eingesetzt. Immer Hirten. Nur leider ist es, wenn wir das Alte Testament anschauen, ist es so, dass da nur wenige echte Hirten sind. Da sind wenige, Elia, Jesaja, Jeremia, echte Hirten, die auf alles verzichtet haben. Die meisten Hirten, und zur Zeit Jesu waren es nur noch solche Hirten, ihnen ging es nur um sich. Sie kannten die Tora. Sie kannten all das, was bis hierhin geschrieben ist. Das kannten sie auswendig teilweise. Sie wussten den Weg. Aber ihr eigener Egoismus, der stand ihnen im Weg. Und das sollte uns irgendwie, oder das hat mir zu denken gegeben. Ich fand das schon sehr interessant, irgendwie diese Parallele. Und wie hier in dem Text steht, Jesu Herz war, Jesu Eingeweide waren wie, als ob sie sich drehen würden. Es schmerzt ihn zutiefst zu sehen, hey, die Leute laufen alle auf dem falschen Weg. Sie sind alle falsch unterwegs, sie gehen verloren. Und Jesus sticht es, wie gesagt, auch heute noch ins Herz, wenn er sieht, wie in unserer Nachbarschaft, in unserem Umfeld Leute verloren gehen, ihre eigenen Wege wählen. Und ja, ich möchte uns einfach sagen, lernen wir doch von Jesus. Lernen wir von ihm. Als seine Jünger und bitten wir ihn, dass er uns letztendlich die Welt mit seinen Augen sehen lässt. Wie wir es auch gesungen haben in dem Lied. Ich finde super, dass du es ausgesucht hast. dass er unsere Mitmenschen wirklich, dass er uns die Augen öffnet dafür. Und damit greife ich schon ein bisschen vor. Kommen wir jetzt zum Vers 37. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Jesus hat den Jüngern damals gesagt, hör mal Leute, da ist eine riesige Ernte. Ein riesiges Kornfeld müsst ihr euch vorstellen. Goldgelb. Reife Ähren, dicke Ähren mit vielen Körnern drin. Die Ernte ist groß. Leute, da ist eine riesige Ernte, ein Riesenfeld. Und das war so, weil Jesus einfach sehen konnte. Er hat alle gesehen. Er hat uns schon gesehen. Er hat alle Menschen gesehen, die gerettet werden können. Und das sage ich jetzt bewusst, die gerettet werden können. Ein reifes Feld, aber wenige Arbeiter. Hör mal, Leute, liebe Jünger, da sind so wenige Arbeiter. Und Jesus hatte alles damals getan, was ihm der Vater aufgetragen hat. Das hat er auch immer allen Leuten gesagt. Ich sag nur das, was der Vater mir sagt. Und er hat sämtliche Werke, alles, was ihm der Vater auftrug, dieses ganze Dienen, das hat er alles ausgeführt. Und Jesu Leben war kein Spaziergang. Wir wissen das, was Jesu Leben ausgemacht hat. Leid, Schmerz, Verachtung, nicht anerkannt werden, nicht gelebter Egoismus, sondern das genaue Gegenteil. Er war so ein großer Diener, so ein liebevolles Vorbild, wie wir es, ja, wie selbst Menschen, die nicht an Jesus glauben als ihren Retter, wo sie selbst da sagen, Jesus ist ein Vorbild in gelebter Menschlichkeit. Das wünschen sich eigentlich alle. Das respektieren selbst solche. Aber es war ein hartes, unfassbar hartes Stück Arbeit, was Jesus leben. Und es hat sein Blut und seinen Schweiß gekostet. Und wenn ich dann jetzt so auf mich schaue, ja, ich bin gerettet. Weil wir haben dieses Kreuz da hängen als Erinnerung daran, was Jesus für mich getan hat, für euch getan hat, für uns getan hat. Ich kann mich letztendlich darauf ausruhen. Ich bin gerettet. Niemand kann mich aus seiner Hand rauben. Ich bin in seiner Hand. Ich kann die Fülle, Paulus sagt, ihr seid an die Fülle gebracht worden, kann ich genießen. Ich kann den Frieden Gottes genießen. Ich habe seinen Geist. Ich bin angenommen, ich bin sein Kind. Das kann ich genießen. Und das sollen wir auch. Aber immer wenn ich mir dann Jesu Leben wirklich so anschaue, dann, also ich werde dann immer unruhig und denke mir, meine Güte, dieses Leben, das habe ich geschenkt bekommen. Genauso wie dieses Lamm, das wir da, wo wir den Fuß repariert haben. Nicht repariert. Wie wir die kleine Operation hatten, wo wir die Maden rausgenommen haben. Das Schaf hat ein neues Leben geschenkt bekommen. Und genauso haben wir auch ein neues Leben geschenkt bekommen. Und dann fällt es mir immer schwer zu sagen, dieses Leben gehört jetzt nur mir. Sondern dann merke ich irgendwie, eigentlich gehöre ich nicht mehr mir. Ich gehöre meinem Retter. Und das macht mich immer unruhig. Ich bin dann natürlich immer schnell, ich bin ein Profi darin zu sagen, hey, aber ja, ich... Es gibt so vieles, was auch wichtig für mich ist. Und da habe ich jetzt auch mein Recht drauf. Ich meine, ich muss mich ja auch mal ausruhen und ich muss auch mal irgendwie was anderes genießen und meine Hobbys und alles Mögliche. Das hat auch alles eine Berechtigung. Aber wenn wir uns mit Jesus vergleichen, wenn wir wirklich Jesus anschauen und ganz ehrlich sind, dann verblasst das auch manchmal ein bisschen. Der Graf von Zinzendorf, als er ein sehr junger Mann war, der Begründer der Herrenhuter, ich denke, dass Sie ihn alle kennen, die Losung stammt ja von ihm. Er hat einmal vor einem Bild gestanden, hat sich ein Bild angeschaut, da war Jesus als Gekreuzigter, hing er dort. Und unter dem Bild stand, das tat ich für dich, was tust du für mich? Das hat bei ihm eingeschlagen wie ein Blitz. Und dieser Blitz hat nicht aufgehört, ihn zu elektrisieren, weil sein ganzes Leben war davon geprägt, dass er es ganz Gott geweiht hat. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass heute noch Leute gesegnet werden, dadurch, dass sie die Losung in den Händen haben. Das Ergebnis war, dass Leute heute, bis heute in der ganzen Welt dadurch erreicht werden. Sie haben Missionare ausgesandt. Er hat alle Leute zu sich auf sein Schloss geholt, die auch Jesus nachgefolgt haben. Sie haben Gebetsgemeinschaften gegründet und gebetet. Was möchtest du, Herr, von uns? Sende uns. Sie haben, es war eine richtige Erweckung durch diesen Graf von Zinzendorf, weil er das gelesen hat. Das tat ich für dich. Was tust du für mich? Das geschieht letztendlich, wenn jemand sein ganzes Leben Jesus weiht. Und Hier im Text sagt Jesus seinen Jüngern und letztendlich auch uns, hey, es hat so wenige Arbeiter. Es sind wenige. Da ist eine große Ernte, eine Riesenernte. Aber es hat so wenige Arbeiter. Und ich möchte jetzt dieses Bild auch ein bisschen weiter da ein bisschen hineinsteigen, um uns das klar zu machen. Was denkt ihr, was ist das Schlimmste, was einem Bauern passieren kann? Das alles Schlimmste. Habt ihr eine Idee vielleicht? Genau, ja, richtig. Das ist das Schlimmste, was einem Bauern passieren kann. Wenn er ein riesiges Feld hat, ich muss wieder von Brasilien erzählen, da gibt es manchmal diese riesigen Felder. Man fährt stundenlang Straßen und rechts und links Felder bis zum Horizont. So stelle ich mir das auch ein bisschen vor, was Jesus gesehen hat. Weil es werden wahnsinnig viele Leute im Himmel sein. Bis zum Horizont, so weit wie wir gucken können. Alles gelb, voller Getreide. Und nun schaut der Bauer das an, der Besitzer. Jesus schaut es an. Es ist bereit. Die Ähren sind jetzt trocken. Es war schön warm. Das Getreide ist wirklich in diesem Punkt, wo man es abernten muss. Wenn es zu feucht ist, fängt es an zu faulen, wenn man es dann lagert. Wenn es zu trocken wird, fällt es auch raus und andere Gefahren drohen. Es ist jetzt die Zeit zur Ernte. Aber er hat nur wenige Arbeiter. Das ist das Schlimmste für einen Bauern, was passieren kann. Wenn das genau dieser Zeitpunkt da ist, dann muss die Arbeit zügig beginnen. Dann gibt's nicht, hey, ja, ich muss aber erstmal noch hier und da machen oder so, oder oh, ich muss jetzt erstmal noch ausschlafen. Nein, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann müssen alle raus. Alle. Denn wenn der nächste Regen kommt, der nächste Hagel oder der nächste Sturm, dann ist die ganze Ernte dahin. Ich habe hier selber Tomaten im Garten und da ist es so ein bisschen im Kleinen, kann ich das da auch erleben, wenn Tomaten reif sind und ein Regenguss kommt oder so mehrere Tage Regen, so richtiger Regen, dann platzen die alle auf. Und dann fangen die an zu faulen und fallen runter und die kann man nicht mehr essen dann. Ist zu spät. Wenn man Möhren zu lange im Garten drin stehen lässt, dann kommen da Wurzeln dran. Die bleiben ganz fest im Boden. Und wenn man sie isst, das ist nur noch so ein holziges Zeug, das schmeckt, als ob man einen Ast essen würde. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, muss die Ernte eingeholt werden. Und ich glaube, dass wir genau diese Sache, wovon Jesus hier spricht, nicht mehr verstehen. Wir verstehen nicht die Dringlichkeit, weil es heute Mähdrescher hat. Andere machen das letztendlich. Ein Mähdrescher, der fährt über ein riesiges Feld und innerhalb von kürzester Zeit ist dieses Feld nur noch stoppeln und das ganze Getreide ist beim Bauern schon im Anhänger drin und wird auf den Hof gefahren, das ist erledigt. Zack, zack. Man kauft einen großen Mähdrescher und der macht das. Mit dem Geld macht man das. Aber wenn Jesus hier von der Ernte redet, dann meint er was ganz anderes. Dann spricht er nicht von Mähdreschern, die das für die anderen machen, sondern er denkt an Leute, die solche kleinen Sicheln haben. Ein Griff mit so einer gebogenen Klinge dran. Ich weiß nicht, ob es damals schon Sensen gehabt hat. Und diese Sicheln, die müssen geschwungen werden. Gabe und Ehre für Ehre wird abgeschnitten. Die werden einzeln abgeschnitten. Und das ist Arbeit. Das ist richtig viel Arbeit. Da brauchst viele Leute für. Und die Gaben, nicht die Gaben, die da vom Heil des Heiligen Geistes, sondern die Garben müssen zusammengestellt werden. Man nimmt die einzelnen Ähren zu einem Bündel, nimmt ein paar Ähren heraus und bindet das dann zusammen. Das hat mir mal ein alter Bauer gezeigt, so wie das geht, und nimmt dann die Garben und stellt sie zusammen, damit sie noch trocknen können auf dem Feld. Danach müssen sie eingeholt werden. Das ist eine Zeit, die Erntezeit, da darf niemand zu Hause bleiben. Und andere, ja, die meisten sind auf dem Feld, aber ein paar bleiben auch zu Hause in der Küche und bereiten das Essen. Sie kochen den Arbeitern was Gutes, damit sie stark sind, damit sie in der glühenden Sonne arbeiten können. Das ist eine Arbeit, die geht richtig in die Arme. Sie werden Muskelkater haben abends. Schlafplätze müssen gerichtet werden für die Leute, die mithelfen. Da bleibt niemand zu Hause. Man lud sogar noch die Nachbarn ein und die Freunde, dass sie noch mithelfen bei der Ernte. Und wenn das eigene Feld abgeerntet war, dann ging man noch zu ihnen, zu denen, wo man sah, hey, die sind noch nicht fertig. Warum war das so? Man wusste, es geht letztendlich um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Wenn wir das Getreide nicht einholen, wussten sie, dann werden wir den Winter nicht überstehen. Das Getreide wird verfaulen, das wird da liegen, die Krähen werden es wegpicken und die Wildschweine vielleicht oder was weiß ich. Aber es bringt nichts mehr. Es ist verloren letztendlich. Die Ernte ist verloren. Und liebe Freunde, ich denke, wir als Gemeinde, wir müssen irgendwie auch neu lernen, dass da eine große Ernte ist und dass wir das auch wieder irgendwie ins Blickfeld bekommen. Weil Jesus hat nie aufgehoben zu sagen, hey, da ist eine große Ernte. Er hat nicht gesagt, liebe Jünger, da ist eine große Ernte, aber das wird immer weniger werden. Ja, es werden viele abfallen, steht über die Endzeit. Und doch, da ist eine große Ernte, das hat Jesus gesagt. Und es gilt auch heute noch. Und es geht bei der Ernte um Leben und Tod. Wenn wir es nicht weiter sagen, wenn wir den Leuten nicht den Weg sagen, woher sollen sie es wissen? Wie in dem Artikel, den ich eben vorgelesen habe. Wir müssen eine Diskussion, eine Debatte führen darüber, wie wir leben können heute. Wir wissen, wir haben Probleme in unserer Gesellschaft. Wir müssen darüber reden. Wo sind wir Christen da, die sagen, hey, so läuft's. Wir haben echt eine große Verantwortung. Und ich sage das nicht so ernst zu euch, sondern ich sage es wirklich auch zu mir selber. Aber es steht ja einfach so und dann müssen wir das auch zu uns sprechen lassen. Und ich glaube wirklich, wie gesagt, es fällt uns so schwer, das zu verstehen, diese Dringlichkeit, weil es Mähdrescher hat. Wir sind eine verwöhnte Gesellschaft, andere machen das für uns. Und das ist nicht gut. Weil ich glaube wirklich, selbst wenn wir diese Bilder nicht mehr so ganz verstehen, dass diese Bilder noch genau das bedeuten, was Jesus letztendlich damit meinte und was seine Jünger darunter verstanden haben, so müssen wir immer die Bibel lesen. Wir können nicht einfach die Bibel nehmen und sagen, ja, heutzutage denken wir alles so und dann nehmen wir das jetzt einfach so für uns, sondern wir müssen wirklich überlegen, was war das für eine Zeit? Was war denn da los? Die wussten genau, was es heißt zu ernten. Die waren Fischer, die Jünger, ja, aber jeder hat sicherlich sein eigenes Feld auch gehabt und seinen Garten, wo er geerntet hat. Das war so. Und hier war es ja vor einigen Jahrzehnten, kann man sagen, auch noch so, dass jeder sein eigenes Feld oder seinen eigenen Garten hatte. Dass man noch mehr Bezug dazu hatte, zu dieser Dringlichkeit. Ja, die Jünger wussten, jeder muss ran an die Ernte. Da darf sich keiner verdrücken, es geht um Leben und Tod. Und wenn Jesus das hier sagte, die Jünger verstanden das. Sie verstanden, hey, es ist sowas Dringliches. Und Jesus, was er da jetzt sagt, das verstehen wir. Oh Mann, da ist eine Riesenernte. Ja, was sollen wir jetzt machen? Was sollen wir machen? Was sagt Jesus? Damit kommen wir letztendlich zu dem letzten Vers. Die Ernte ist groß, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ich habe die Predigt, wer mit Gott über Menschen spricht, lernt mit Menschen über Gott zu sprechen, genannt, um letztendlich dieses Ganze praktisch zu machen. Weil es ist ja nicht so, dass hier alle sitzen und wir das alle noch nie auf dem Schirm hatten, dass da eine große Ernte ist. Es ist auch nicht so, dass wir hier alle sitzen und uns noch nie für Jesus eingesetzt haben. Es ist auch nicht so, dass hier noch nie eine Evangelisation stattgefunden hat oder wir nicht auf die Straße gehen. Das ist ja nicht so. Das möchte ich auch niemandem unterstellen. Und doch möchte ich uns einfach sagen, die Dringlichkeit, die muss uns jeden Tag treiben, dass wir das neu verstehen. Und Jesus macht es jetzt hier ganz praktisch. Und im Prinzip sagt er, hey, ohne Gebet läuft gar nichts. Ohne Gebet braucht ihr gar nicht erst anzufangen. Denn wir sind unfähig, in die Ernte zu gehen. Gott muss letztendlich durch uns und für uns arbeiten. Wir können das nicht. Was sind wir schon? Was bin ich? Ja, ich habe 3 Jahre in Beatenberg Theologie studiert. Aber was bringt mir das, wenn ich mit jemandem rede und dann nur irgendein theologisches Zeug daher rede und Gott mir nicht die richtigen Worte gibt? Was bringt mir das? Gar nichts. Und dem Gegenüber noch weniger. Ich habe in meiner letzten Predigt bereits einiges darüber gesagt, übers Gebet. Ich bin davon überzeugt, wenn wir beten, öffnen wir den Kanal Gottes, dass Gott durch uns wirken kann. Und wenn wir uns einfach drauf losstürzen in die Ernte, da kann einiges schiefgehen. Vielleicht fangen wir im falschen Feld an zu ernten, wo das Getreide noch gar nicht reif ist. Es gibt nämlich Winterweizen oder Winterroggen und Sommer, also Sommer- und Wintergetreide. Das eine wird jetzt gesät oder ist jetzt bereits gesät worden, das ist früher reif. Das andere wird im Frühjahr gesät, das ist später reif. Wir müssen im richtigen Feld anfangen, sonst bringt es gar nichts. Und dazu kommt, vielleicht haben wir auch gar keine Sichel. Oder wir haben gar keine Ahnung, wie man diese Sichel schwingt. Keine Ahnung, hey, wie soll ich denn jemandem von Jesus erzählen? Wie soll denn das gehen? Vielleicht ist auch unsere Sichel ganz verbogen. und stumpf, ganz stumpf. Vielleicht haben wir auch keinen Wetzstein. Wir brauchen einen Wetzstein, damit wir die wetzen können. Vielleicht haben wir auch keine Ahnung, wie das geht, die zu wetzen. Dann müssen wir mal zu den Bauern gehen und denen fragen, wie macht man die denn wieder scharf? Vielleicht, wie gesagt, wir haben noch nie damit gearbeitet und wir müssen es lernen. Ja, bei wem können wir es lernen? Beim Bauern, der weiß das doch. Und außerdem, niemand beginnt in irgendeinem Feld zu ernten, ohne das mit dem Bauern abgesprochen zu haben. Letztendlich von ihm dahingesandt zu werden. Weil sonst wird der Bauer auch kommen. Hey, okay, was machst denn du da? Willst du was klauen oder was? Gut, das passt vielleicht nicht so ins Bild, aber wir müssen gesandt werden von den Bauern. Wir müssen geschickt werden und er schickt uns. Deswegen müssen wir mit den Bauern, mit dem Besitzer des Feldes, mit dem Herrn der Ernte letztendlich reden, ins Gebet gehen. Damit er uns zeigt, wo ist denn dieses reife Feld überhaupt? Ist es jetzt hier? Ist es da? Ist es vor meinem eigenen Haustier? Bei welchem Nachbarn soll ich anfangen? Wo? Wo soll ich anfangen? Letztendlich ist es auch passend zum Alpha-Kurs. Herr, zeig mir die Leute, die ich einladen soll. Zeig mir, wen soll ich einladen? Ich weiß es nicht, ich habe so eine Angst davor. Wie soll ich das machen? Wie kann ich das machen? Was sind meine Worte? Welche Worte soll ich wählen, um diese Person einzuladen? Ja, geht zum Vater, geht zum Bauern, der sagt euch das. Er zeigt uns, wie man die Sichel schwingt. Er schließt unsere Finger um diese Sichel. Er macht unseren Arm stark, dass wir die Sichel schwingen können. Er kümmert sich darum, dass wir genug Nahrung haben, damit wir auf dieses Feld gehen können. Damit wir nicht mit leerem Bauch arbeiten müssen. Das müssen wir niemals. Abends, wenn wir nach Hause kommen von der Arbeit, dann können wir in seinem Hof schlafen. Er hat sicherlich einen großen Wachhund, der aufpasst, dass niemand kommt und ich kann mich schön in dieses bereitete Bett hineinlegen, bin voller Freude. Ich habe bei den Bauern etwas geschafft, da richtig Quadratmeter gemacht und Getreide eingeholt. Da ist man sehr zufrieden, wenn man seine Arbeit gemacht hat. Und man kann süß träumen. Letztendlich wird es dir so ergehen, wenn du zu deinem Herrn gehst und mit ihm redest über die Ernte. Denn es ist ganz erstaunlich in diesem Text, wo es um die große Ernte geht, der ist hier so ein bisschen abgesetzt. Es endet damit, betet darum, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Wisst ihr, was in Vers 10 kommt? Schaut mal nach. Da steht nämlich, da rief er seine 12 zu sich und gab ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben, jede Krankheit, jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese und so weiter. Jesus hat sie ausgesandt. Die Leute, die dafür beten sollen, dass der Herr Arbeiter sendet, die wurden ausgesandt. Und ich glaube, das ist so ein Automatismus. Zuerst betet man dafür, Herr, sende Arbeiter, aber bitte nicht mich. Und auf einmal sendet der Herr dich, weil er dir gezeigt hat, da sind die Verlorenen. Da sind Leute in deiner Nachbarschaft. Die sind so verloren, die sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Es ist also ein Gebet wirklich mit Folgen. Man muss sich genau überlegen, ob man so beten möchte. Doch es beginnt damit, glaube ich, dass wir wirklich sagen, Herr, zeig mir letztendlich deine Ernte. Zeig mir dieses Feld, ich sehe es vielleicht gar nicht. Wo ist das denn? Es ist alles so trüb. Wir drehen uns hier nur um uns. Und ja, es kommen Leute zu uns in die Gemeinde, aber sie kommen aus einer anderen Gemeinde. Ja, wo sind denn die Leute, die jetzt sich neu bekehren, die Jesu Kinder neu werden? Wo sind denn die? Ich sehe sie überhaupt nicht. Dann geh zum Vater und lass sie dir zeigen. Sie sind da. Und wenn wir es dann gesehen haben, dass er uns befähigt, dass er uns ausrüstet, dass er uns stark macht, dass er uns die rechten Worte gibt, für ihn in die Ernte zu geben. Und er wird's tun. Und ich sag euch, Jesus wird sich so sehr freuen. Denn Jesus hat es die Innereien wirklich verdreht und zerquetscht und umgedreht, als er gesehen hat, wie die Leute alle ohne Hirten laufen. Ins Verderben. in die stacheligen Gebüsche, da, wo man nicht laufen kann, sich die Füße verletzt und sich die Beine bricht, da, wo Klippen sind und die Leute in Klippen stürzen können, weil es ist nichts anderes, was der ganzen Menschheit blüht, letztendlich die ohne Gott ist. Ja, lass mich die Menschen um uns herum mit deinen Augen sehen, wie wir es in dem Lied ja auch schon gesungen haben, was mich echt freut. Aber wir müssen bewusst uns überlegen, was wir manchmal da singen. Es kostet auch was, aber wir werden dafür belohnt. Und ja, man kann so beten, lass mich meine Nachbarn, lass mich meine Arbeitskollegen, die Menschen in Emmendingen, in Freiburg, in Baden, in Württemberg, oder auch in Baden-Württemberg, in den anderen Bundesländern, in Europa, in der ganzen Welt letztendlich mit deinen Augen sehen. Da möchte ich auch kurz zu den Flüchtlingen kommen. Wir haben jetzt in Deutschland Riesenprobleme. Die Nachrichten sind voll. Da kommen Leute zu uns, das ist der Wahnsinn. Und wir kriegen alle Angst. Wird das unseren Wohlstand vielleicht ein bisschen mindern? Die Lebensqualität in Deutschland und überhaupt dieser muslimische, terroristische Glaube, wir kriegen Angst. Was ist das Richtige, was Christen da tun sollten letztendlich? Wir sollen barmherzig sein. Die Leute sind auf der Flucht. Und selbst wenn Leute da sind, die vielleicht einfach nur einen besseren Lebensstandard haben wollen. Ja, meine Güte, das wollen wir ja auch alle. Das wollen wir auch alle. Sie sind alle auf der Suche nach etwas, nach einem besseren Lebensstandard. Und wir wissen, was sie eigentlich suchen. Wir wissen's. Und ich glaube, dass wir auch eine Riesenverantwortung haben an den Flüchtlingen. Wir waren gestern in der Stadt und ich habe da zwei Syrer getroffen. Die waren total offen. Wir haben ihnen eine Bibel geschenkt, wir haben Literatur in verschiedenen Sprachen, wir haben sie auch hier in der Gemeinde. Wer sowas braucht oder da Informationen braucht, der kann auch gerne zu mir kommen. In sämtlichen Sprachen, wir haben in deren Sprachen das Evangelium vorliegen. Und wie man zu Jesus findet, wie man den Weg zu anderen Christen findet, wo die grüne Weide ist, das wissen wir. Sie suchen das eigentlich. Auch wenn sie vielleicht jetzt einfach nur nach wirtschaftlicher Besserung oder aus Hilfe aus ihrer Not, aus Kriegsgebieten suchen. Wir wissen, was sie wirklich suchen. Und wir haben da eine Aufgabe. Lasst uns die auch wahrnehmen. Und wenn wir uns fürchten und Angst haben, ja, was machen wir dann? Dann gehen wir zum Bauern, weil Jesus sieht auch sicherlich in diesen Flüchtlingen eine Ernte. Viele Halme, die auch selber später mal Frucht tragen. Das kommt noch dazu. Ich meine, wer geht nach Albanien oder Syrien oder in den Irak von uns als Missionar? Ich würde mich das niemals trauen. Da wird uns der Kopf abgeschnitten vielleicht. Aber jetzt sind sie hier. Wer mit Gott über Menschen spricht, lernt mit Menschen über Gott zu sprechen. Letztendlich bringt dann Gott durch uns Frucht. Und stellt euch mal vor, da sind einige Flüchtlinge, die sich bekehren, die zu Gott finden, die auch brennen für Jesus. Und wir wissen ja nicht, wie es sich entwickelt. Vielleicht gehen sie wieder in ihre Heimat. Vielleicht geht einer zurück nach Syrien, einer zurück in den Irak, einer nach Albanien, einer nach Afghanistan. Und sie fangen da in ihrer Nachbarschaft davon zu erzählen an. Und da entsteht eine neue Gemeinde. Frucht entsteht. Das haben wir nicht in der Hand. Aber unser Gott, der hat das in der Hand und er schenkt das. Der Bauer sät einfach nur aus. Wir säen aus und sehen nicht. Wir wissen nicht, was da passiert. Gott schenkt die Sonne. Er schenkt den Regen zur rechten Zeit. Er schenkt Wind, damit die Pflanzen sich bestäuben. Er kümmert sich darum. Und wir können nur staunend zuschauen. Hey, da wächst etwas, ein ganzes Feld. Und das kann auch hier passieren. Aber es passiert nicht einfach so. Es ist nicht so, dass Gott einfach sich die Leute herausreißt, zack, 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 das sind jetzt meine Kinder, sondern er gebraucht uns. Er möchte uns gebrauchen. Genauso wie er die Jünger gebrauchen wollte, wie er zu ihnen geredet hat, so redet er letztendlich auch zu uns und so möchte er auch uns gebrauchen. Denn dann bringt Gott durch uns Frucht, der eine 100-fältig, der andere 60-fältig. Und ein dritter 30-fältig. Es geht nicht darum, sich an irgendjemand anderen zu messen. An Leuten, die jetzt ganz viele zu Jesus führen. Da geht's überhaupt nicht drum. Es geht darum, Leute zu Jesus zu führen. Darum. Nicht zu gucken, oh Mann, der. Oder ich würde gern so sein wie der. Ja, wenn du so sein möchtest wie der, dann bitte deinen Vater darum, dass er dich auch stark macht. Dass du auch gehen kannst. Er kann so viel machen durch uns. Lasst uns einfach bereit sein dazu. Amen.